Hallo Frau Ganswind.
Hallo.
Letzte Woche hat die Allianz verkündet, sie steigt aus der Kohle aus und Norwegen hat es im letzten Sommer auch so ähnlich gemacht. Sind wir also auf einem guten Weg?
Ich würde sagen schon. Also wie Sie ja schon erwähnt haben, die zwei großen Ausstiegsversprechen, die dieses Jahr stattgefunden haben, zeigen auf jeden Fall, dass die Idee von Divestment und die Abkehr von der Kohleindustrie auch von Seiten der Finanzindustrie, also von Seiten der Investoren, stattfindet. Man kannte das vorher eher aus den USA und ich würde sagen, ja, wir sind auf einem guten Weg. Die Idee ist jetzt in Europa angekommen.
Ist das ein Signal? Ist die Allianz ein Vorbild dann auch für andere Banken? Und rechnen Sie damit, dass die dann nachziehen, wenn die Allianz sagt, wir investieren da nicht mehr rein, dass die anderen dann sagen, okay, vielleicht ist das auch gar keine besonders zukunftsträchtige Investition mehr?
Ich denke schon, dass die Allianz auf jeden Fall Symbolkraft hat. Man muss natürlich sehen, die Allianz ist in erster Linie Investor, weil sie eben keine Bank sind, sondern eine Versicherung. Dennoch sind sie das erste Finanzinstitut im deutschen Raum und auch von der Größe, die zugesagt haben, dass Divestment eben stattfinden soll. Vorher hat ja der französische Versicherer AXA auch ein Divestment-Versprechen gegeben Anfang des Jahres. Das war aber noch ein bisschen vorsichtiger als das, was die Allianz jetzt verkündet hat. Im deutschen Raum gab es noch kein Institut in der Größe, das überhaupt sowas verkündet hat. Und eben auch als Privatinvestor war sowas vorher kaum bekannt. Und wir hoffen, dass das auch die entsprechenden Signale an den Rest der Finanzindustrie setzt.
Dieses Ausstiegsversprechen, das ist 4 Milliarden Euro schwer. Aber dabei sagt ja Ihr Bericht, dass die Allianz im letzten Jahr insgesamt 101,1 Milliarden Euro in Kohle investiert hat. Das ist doch keine besonders gute Relation, oder? Ist das Divestment nicht doch eher ein PR-Coup dann von der Allianz?
Das ist die eine Zahl in unserem Bericht der letzten Jahre, die leider nicht stimmt. Das hat was damit zu tun, dass wir mitten in der Nacht das Dossier umgeschrieben haben, als wir von dem Divestment gehört haben, der Allianz. Montagnacht, das kam Dienstag früh raus. Das heißt zum einen, die Zahl ist anders. Was da damals Banktrack gefunden hat, das waren 832 Millionen für diesen Bereich, für diesen Zeitraum.
Aber dann passt es doch nicht dazu, dass die Allianz dann 4 Milliarden Euro einspart. Mhm. Vielleicht können Sie einfach die Zahlen aufklären.
Also ich meine, die Schwierigkeit mit Zahlen ist zum einen, wer rechnet sie aus und wer gibt sie raus. Die 4 Milliarden kommen ja nicht von der Allianz. Vielleicht das als erstes. Das ist nicht von der Allianz selber kam, die Zahl. Dann ist es tatsächlich sehr unterschiedlich, wie man es berechnet. Also welchen Ansatz man nimmt, welchen Zeitraum man nimmt und welche Prozentzahlen man eben nimmt. Deswegen, warum wir das Divestment der Allianz so besonders finden, ist ja vor allen Dingen deswegen, weil sie für den Anfang zumindest oder für die jetzige Zeit einen relativ guten Schwellenwert wählen, nämlich diese 30%. In den Studien, die Banktrack zum Beispiel in der Vergangenheit gemacht hat, wurden andere Prozentsätze gewählt, aber auch andere Firmen.
Was hat es mit diesem Schwellenwert auf sich?
Also mit dem Schwellenwert ist es so, die Allianz hat gesagt, dass alle Kohlefirmen, die 30% ihres Umsatzes mit Bergbau machen oder 30% ihrer Stromerzeugung durch Kohle erzeugen, dass solche Firmen ausgeschlossen werden sollen. Das Gute zum einen ist daran, dass sie unterscheiden zwischen Umsatz aus Bergbau und zwischen Anteil an der Energieerzeugung. Wenn man jetzt zum Beispiel RWE nimmt, ich würde davon ausgehen, dass RWE in dem Fall rausfliegt, weil die weit über, also ungefähr 60% ihres Stroms mit Kohle erzeugen, aber mit Kohleerzeugung ja kaum Gewinn zu machen ist oder kaum Geld zu machen ist und deswegen das durchaus nicht unbedingt 30% des Umsatzes sein muss. Das ist also ein Detail, aber ein sehr wichtiges, dass sie sich darauf zum Beispiel bezogen haben. Was auch besonders ist, ist der Wert an sich, diese 30%, weil wenn man sich in der Vergangenheit so Versprechen oder auch so Ankündigungen angeguckt hat, zum Beispiel bei der AXA, dann waren es eher 50%, oder wenn man sagt, wo der größte Teil des Geschäfts mit Kohle zu machen ist. Das heißt nur Firmen, die eigentlich mindestens die Hälfte ihres Geschäfts mit Kohle machen. Das ist ein viel kleinerer Teil an Kohlefirmen, als wenn man runtergeht auf 30%. Wir sagen zwar auch, das ist nicht das Ende vom Lied. Das muss im Laufe der Jahre, muss dieser Prozentsatz sich verringern. Das umfasst trotzdem einen weitaus größeren Teil der Kohleindustrie, als es zum Beispiel das relativ verbreitete 50%-Kriterium, wie zum Beispiel von AXA machen würde.
Okay, also auch wenn man da noch ein paar Zahlen klarstellen muss, Sie bleiben dabei, die Allianz ist ein gutes Vorbild, dann sprechen wir doch mal über die andere Seite. Von wem fordern Sie denn jetzt in Deutschland hier? Wer ist jetzt der nächste große Fisch, der da in diese Richtung sich bewegen muss?
Der größte Fisch in Deutschland ist natürlich die Deutsche Bank, aber auch die Commerzbank. Wir haben uns ja als letztes angeschaut, die Zahlen im Bereich Braunkohle. Da lagen die Deutsche Bank und die Commerzbank nicht weit voneinander entfernt. Das waren bei 3,3 und 3,1 Milliarden. Das war kein großer Unterschied. Im internationalen Vergleich fällt vor allen Dingen die Deutsche Bank auf. Das ist die einzige, die bei den globalen Banken in globalen Rankings auftaucht. Momentan auf Platz 7, früher war sie auf Platz 10. Also die auf jeden Fall unter den 10 größten Kohlefinanziers weltweit gilt. Also sie ist eigentlich der größte Brocken, den wir bewegen wollen. Wir sagen aber dennoch auch andere große Banken, die in Deutschland agieren, also die Hypovereinsbank, die Commerzbank und eben die Deutsche Bank, sollten sich alle am Divestment beteiligen und da arbeiten wir dran.
Es ist ja nicht so ganz einfach zu sagen, wohin geht mein Geld? Man kann jetzt sagen, ich finanziere nicht mehr direkt Kohle. Wenn man stattdessen sein Geld aber in Hedgefonds steckt, dann kann das doch trotzdem bei Kohle landen am Ende. Wie kann man denn sowas überhaupt kontrollieren?
Also das ist in der Tat natürlich schwierig. Wir betonen natürlich immer, dass wir eher mit dem Divestment als mit dem Reinvestment beschäftigen. Das muss ich durchaus zugeben, dass wir keine Spezialisten da drin sind. Grundsätzlich haben wir auch mit der Studie, die ja zusammen mit RAN rausgebracht wurde, diese Woche so internationale Kohlefinanzierung verglichen wurde, auch getan. Da wurde mal verglichen, was international in die Kohleindustrie gegangen in den letzten 5 Jahren und was ist international in Erneuerbare gegangen. Und das war mehr als das Doppelte. Also bei der Kohle lag man dabei etwa rund 260 Milliarden US-Dollar und bei den Erneuerbaren bei 105 Milliarden US-Dollar. Also dass wir grundsätzlich erstmal sagen, naja, wenn wir einen Umbau des Energiesystems brauchen, am besten ist angelegt, das Geld natürlich dann in Erneuerbaren. Wenn es dann aber um die Details geht, in welches Finanzprodukt genau und so weiter, halten wir uns zurück mit Vorgaben oder mit Vorschlägen.
Investition hat natürlich auch immer damit was zu tun, dass man für sein Geld was zurückhaben möchte. Wenn jetzt die Allianz zum Beispiel oder andere Institute sagen, wir geben unser Geld woanders hin, dann kann das einen moralischen Hintergrund haben oder einen Klimahintergrund. Es kann aber auch sein, dass sie sagen, okay, wir rechnen nicht damit, dass in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, dass da die Kohle noch ein besonders guter Deal ist. Wie viel ist von diesen beiden Seiten dabei, wenn Firmen divestieren, von dieser moralischen und von der wirtschaftlichen Seite?
Was wir so bis jetzt gehört haben, ist, es wird ein bisschen unterschiedlich argumentiert. AXA hat zum Beispiel ganz klar gesagt, nein, das ist ein moralisches Divestment, das hat nichts mit Finanzüberlegungen zu tun. Die Allianz hat durchaus gesagt, beides. Also wir haben gesagt, wir wollen ein Signal setzen, aber es sind tatsächlich auch Finanzüberlegungen. Was vielleicht auch einigen ein Begriff ist mittlerweile, ist diese Idee der Carbon Bubble. Also da geht es besonders eben um die Reserven, also die CO2-Reserven oder die fossilen Reserven im Boden, die uns zu einem zu großen CO2-Budget führen würden. Mittlerweile ist eigentlich weit verbreitet die Vorstellung davon, dass 80% der fossilen Reserven im Boden bleiben müssen, wenn wir das 2-Grad-Ziel der Klimaerwärmung oder diese 2-Grad-Grenze der Klimaerwärmung nicht überschreiten wollen. Da aber die meisten Firmen, Bergbaufirmen oder Ölförderungsfirmen auch danach bewertet werden, wie viel Öl und Kohle sie halten, stimmt diese Bewertung nicht mehr, wenn sie diese ganzen Reserven gar nicht mehr verbrennen können. Deswegen gehen verschiedene Leute in der Finanzindustrie davon aus, dass die jetzige Bewertung von diesen fossilen Firmen nicht mehr stimmt und dass sobald es eine Obergrenze geben wird für die Verbrennung von Kohle oder die Verbrennung von Öl, und damit diese Reserven zu Stranded Assets, zu gestrandeten Vermögenswerten werden, die man nicht mehr benutzen kann, dass dann auch die Bewertung der Firmen weiter in den Keller fallen wird. Tut ein Investor natürlich gut darin, zu divestieren, bevor diese Preise in den Keller gehen. Eine ähnliche Idee haben wir im Prinzip auch bei den Energiefirmen. Wenn man davon ausgeht, dass mit der Kohleverbrennung bald nicht nur noch in Deutschland und USA nicht mehr gut Geld zu machen ist, sondern auch in anderen Ländern, tut auch ein Investor gut daran, von dieser Energiefirma zu divestieren, bevor es soweit ist, dass der Aktienpreis sinkt.
Ausstieg aus der Finanzierung von Kohle. Über Divestment habe ich gesprochen mit Katrin Ganswind von der NGO Urgewalt. Ich danke Ihnen, Frau Ganswind.
Ja, vielen Dank.